Es geht um die Frage von Copyright für Text und Bild im Wesentlichen. Also für alle und auch natürlich für Ton, für alle geistigen Leistungen. Ich werde mich allerdings sehr stark auf Copyright und Urheberrechtsfragen im Bildbereich beschränken. No Copyright würde das heißen und das wäre auch das Motto. Und es würde auch dieses No Copyright selbst wieder unter No Copyright sein. Denn man könnte ja das auch sonst. Da hier war geplant, ich erzähle Ihnen das nur kurz. Es gibt einen türkischen Sänger, der hat ein türkisches Lied geschrieben, das auch mit Video kombiniert ist. Und andere haben daraus im Rahmen der Misheard Lyrics dieses Lied mit einem anderen Text unterlegt. Das ist urheberrechtlich bereits eine äußerst heikle und gefinkelte Frage. Hat er den türkischen Sänger, hat er von dem die Erlaubnis, dass er das verwendet, darf er das machen, ist das urheberrechtlich erlaubt und dergleichen. Also aus Zeitgründen, oje, jetzt habe ich aber doch drauf getippt. Moment, ich muss das aber wieder wegnehmen. Gut. Das Thema ist im Wesentlichen, obwohl es nicht nur um Bilder geht, Bilderstreit, das Verblassen von Subjekt und Objekt im Hintergrund. Dieser Titel ist aus der Judikatur zum Urheberrecht entnommen. Das Verblassen des Subjektes würde gerade die Sache behandeln, die wir jetzt beim Saatgut hatten, nämlich wie weit darf eine Firma als Subjekt sich so viel Rechte herausnehmen und wie weit dürfen nicht andere unter Hintansetzung oder durch Abnahme dieser Macht der Subjekte ebenfalls geistige Leistungen in diesem Rahmen bewirken. Und Verblassen des Objektes, da geht es um die äußerst heikle Frage, wenn ein Künstler ein Werk A, der Künstler 1 ein Werk macht und ein anderer ein ähnliches unter Anlehnung, wann tritt hier das erste in den Hintergrund, beziehungsweise sind das ja alles bildhafte Versuche, das Problem in den Griff zu bekommen. Hier mal ein grober Aufriss über die äußerst komplexen Verhältnisse, die hier herrschen im Urheberrecht. Das gilt für Saatgut übrigens in ähnlicher Weise wie hier. Es gibt ein Interesse der Allgemeinheit und des Gemeinwohls an allen kulturellen Leistungen. Es werden also in jedem staatlichen Gefüge werden die Rechtsbereiche für den Künstler 1 und 2 festgelegt. Und diese Rechtsbereiche, wir können das also, wir beginnen hier unten. Der Künstler 1 erzeugt ein Werk 1. Er hat also primär einen Urheberrechtsschutz. Der ist also symbolisch meistens dargestellt durch Copyright. Er kann aber natürlich im Rahmen des Creative Commons auf das Copyright bereits modifiziert verzichten oder wie die Gruppe OAOM das zum Beispiel macht, sagen, wir brauchen überhaupt kein Copyright und no Creative Commons. Jetzt ist es aber so, dass dieser Urheberrechtsschutz, der ja auch, wie Sie sehen, ökonomische Verwertungsansprüche impliziert, also die Alimentationsansprüche des Künstlers, die meistens über Verwertungsgesellschaften realisiert werden, dieser Künstler steht aber in einem weiteren Rechtsschutzbereich, und zwar dem Verfassungsschutz der Freiheit der Kunst, der Meinungsfreiheit und des Eigentums- und Persönlichkeitsschutzes. Die Frage, die uns jetzt hier beschäftigt, und das ist für die Kunst, also vor allem für die bildende Kunst durch die Digitalisierung in einem explosiven Maß virulent, ist jetzt die Frage der Künstler 2, der lädt sich das Werk 1, das vielleicht in Öl produziert wurde, herunter, macht daraus etwas anderes, darf er das und in welchem Maß und in welchem Grade. Der Künstler 2 steht aber, und das wird in der Judikatur und in der ganzen Systematik heute etwas vernachlässigt, er steht auch im Verfassungsschutz. Er hat auch den Anspruch auf Freiheit der Kunst, auf Meinungsfreiheit und er hat auch einen Eigentums- und Persönlichkeitsschutz. Er hat unter Umständen für sein Werk auch wieder ein Copyright oder kann darauf verzichten oder dergleichen. Auch er hat eventuell ökonomische Ansprüche. Diese beiden verfassungsrechtlich geschützten Bereiche der beiden Künstler kollidieren und Sie müssen sich vorstellen, das muss jetzt bei jeder Frage einer Urheberrechtsabwägung zwischen den beiden Werken eigentlich berücksichtigt werden. Auf eines möchte ich sehr gerne hinweisen, weil es immer wieder die Tendenz gibt zu sagen, ja, die Kunst ist ein autopoetisches System, das von der Gesellschaft unabhängig ist und das muss sich also möglichst frei halten von den übrigen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ich tendiere immer dazu, mit beinharter Pragmatik auf Folgendes hinzuweisen. Eine moderne Gesellschaft wie Österreich ist also durch Ebenen gekennzeichnet. Also die Ebene der Politik, der Wirtschaft, der Kultur und der Sprache. Die Kunst ist also eine dieser funktionellen Ebenen, aber was noch viel wichtiger ist, die Gesellschaft ist eben auch Geschichte. Also zum Funktionalismus muss man sozusagen eine verfeinerte marxistische Theorie integrieren. Die Gesellschaft besteht aus Schichten. Und die Schichtung der Gesellschaft ist aber für die Zusammenhänge in der Kunst auch ebenfalls wichtig, weil ja, also die verschiedenen Schichten sehen Sie hier, aus Zeitgründen will ich die nicht alle aufführen. Entscheidend ist aber natürlich, dass die untersten Schichten in der Gesellschaft im Rahmen einer strukturellen Gewalt bereits in einem hohen Unterdrückungszusammenhang stehen. Und dass die Künstler im Wesentlichen in zwei Segmenten zu finden sind. Das eine sind also die im internationalen Kunstmarkt Reüssierenden, die befinden sich sicher hier in den obersten Schichten. Und sie haben dann ein riesiges Segment von Künstlern in den heutigen mitteleuropäischen Gesellschaften, wo die Frage ist, ist er kein Angestellter, ist er kein Beamter, ist er ein Arbeiter? Also die Frage, oder ist er ein Freiberuflicher und in welcher Schicht befindet er sich hier? Eines ist jedoch entscheidend, auf der Ebene der Kultur ist der Künstler im Kunstsystem irgendwo in der Gesellschaft eingespannt. Und diese Einspannung muss man leider bei dem ganzen Kraftverhältnis beachten. Jetzt kann man sagen, ja gut, wie wäre denn eine ideale Gesellschaft, das nur als kurzer Blick, Schichtung eines harmonischen Gesellschaftssystems im Rahmen einer neuen Sozialästhetik, wäre dann nicht eine klassenlose Gesellschaft, sondern da würden dann alle Schichten sozusagen nebeneinander stehen und würden aber funktionell natürlich womöglich noch differenzierter sein als unsere derzeitigen Gesellschaften. Nun kommt das, was die Dame vor mir bereits skizziert hat. Es herrscht auf jeden Fall eine strukturelle Gewalt der Rechtsquellen. Denn über den EU-Richtlinien und Verordnungen gibt es ja noch die weltweiten internationalen Abkommen, die dann weiter einfließen in die EU-Rechtsprinzipien, die dann zwanghaft bis herunter in die einzelnen Gesetze der einzelnen Mitgliedstaaten implementiert werden müssen. Und diese Implementierung bedingt eben eine enorme Verengung bisheriger Möglichkeiten von irgendwelchen Freiräumen im Rahmen des Urheberrechts, auch hier im Bereich der Kunst. Die Rechte, die der einzelne Urheber im heutigen Rechtssystem, also im Deutschen und parallel im Österreichischen hat, sind sehr groß. Und Sie müssen jetzt realistisch, das wurde ja auch schon erwähnt, bedenken, was soll man gegen dieses Arsenal von Rechten machen, um hier gewisse Freiheiten überhaupt in Zukunft erreichen zu können. Also hier nur skizzenhaft, Sie haben Verwertungsrechte, Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung, unkörperliche Verwertung, also Vortrag, Zugänglichmachung, Senderecht, Wiedergabe durch Bild- und Tonträger und dann auch Persönlichkeitsschutz, Veröffentlichung, Anerkennung der Urheberschaft, Verhinderung, Erstellung des Werkes, Zugangsrecht und Änderungsverbot. Wenn Sie das verletzen, gibt es ein Arsenal von Instrumenten, um das hintanzuhalten. Also Ausschließungsrechte, Unterlassung, Beseitigung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz, Rechnungslegung, Prozesskosten, Urteilsveröffentlichung und dergleichen. Das Urheberrecht hat nun, und da spielt bereits eine EU-Richtlinie eine große Rolle, nämlich die Inforichtlinie, hat jetzt also gewisse Nutzungen urheberrechtlich geschützter Werke erlaubt. Das gibt es natürlich schon vor dieser Richtlinie auch im Urheberrechtsgesetz, aber sie ist praktisch hier eher noch eingegrenzt worden. Auch das skizziere ich nur, damit Sie ungefähr eine Vorstellung haben. Also man darf zum Beispiel frei, ohne Vergütungsanspruch für die Rechtspflegeverwaltung, eine flüchtige begleitende Vervielfältigung auf einem Fotokopierapparat, wo aber nachher natürlich das gelöscht wird. Wichtig ist dann auch die Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch. Der eigene Gebrauch ist wieder vom privaten Gebrauch zu unterscheiden. Also beide Begriffe spielen hier eine Rolle. Und da muss aber schon einmal auf jeden Fall wieder sein, dass es weder für unmittelbare noch mittelbare kommerzielle Zwecke verwendet wird. Das Werk darf nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Also das ist überhaupt ein Kriterium. Wenn Sie was herunterladen, auf Ihre Webseite stellen und dann wieder ins Netz stellen, das ist Veröffentlichung, das ist eigentlich schon eine äußerst heikle Sache. Die Leerkassettenvergütung ist ein Instrument, um hier Ausgleiche zu schaffen. Die Tauschbörsen sind ein Dschungel, der also auch eigentlich, wenn es hart nach dem Urheberrechtsgesetz geht, eher ziemlich schwierig wären. Es gibt dann also noch andere Ausnahmeregelungen für eine freie Werknutzung. Und dann gibt es noch die Schranken mit gesetzlicher Lizenz. Da müssen Sie um Erlaubnis bitten und dann müssen Sie auch ein Entgelt bezahlen. Das sind auch wieder eingeschränkte Dinge, auf die ich hier nur grob hinweise, damit Sie sehen, wie komplex die Rechte und wie schmal die Ausnahmen sind. Gut, jetzt ist natürlich die Sache so. Bis zum Netz ist das noch einigermaßen irgendwie so gelaufen. Jetzt gibt es natürlich Firmen, das ist einmal das Erste, die Ihnen sagen, Plagiate finden, Tools und Programme zum Aufspüren von Urheberrechtsverletzungen an Bildern und Texten. Diese Suchroutinen, das ist noch eine etwas harmlosere Angelegenheit im Verhältnis. Eine zweite Variante erwähne ich auch noch. Wenn Sie bei Google auf Bilder gehen und auf das Fotologo drücken, dann bekommen Sie die Möglichkeit, da können Sie ein Bild einladen und dann zeigt Ihnen Google ähnliche Bilder. Und ich muss Ihnen sagen, es ist ziemlich erschreckend, wenn Sie von Vuitton ein Bild herunterladen und das leicht verändern und geben das unter ähnliche Bilder ein, der findet das auf jeden Fall. Die schrullige Sache, die aber die Gruppe OAOM dann verwendet hat, ist, dass man das auch natürlich ironisierend folgend verwenden kann. Wenn Sie dieses Bild bei dem Algorithmus eingeben, dann erhalten Sie 511 ähnliche Bilder von denen ich Ihnen hier nur einige Beispiele zeige. Sie sehen, das sind also alles völlig schrullige Bilder, die aber auch zeigen, er hat irgendwelche Werte, nach denen er sucht. In dem Fall ist das also eher absurd. Das sind aber die harmloseren Dinge. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass es aber international jetzt von großen Konzernen, und da kommen wir wieder wie beim Saatgut auf diese Dinge, die Digital Right Management, das ist also, sind Systeme, wo mit kryptografischen Verfahren digitale Inhalte durch Verschlüsselung eindeutig an eine Lizenz gebunden werden. Wenn Sie also versuchen, solche Werke aus dem Internet herunterzuladen, dann stoßen Sie auf diese Reglementierungen, wenn Sie, und da gibt es natürlich auch wieder Richtlinien, Vorschriften, wenn Sie die knacken, das sind natürlich besondere Delikte. Bewährt hat sich das auch bei den großen Konzernen eigentlich nicht. Es sind viele von dieser brutalen Lizenzierung auch wieder abgegangen. Es gibt auch zum Beispiel charmante Firmen, die Ihnen die digitale Rechte-Management-Lösung ermöglicht, Ihnen die vollständige Kontrolle über die von Ihnen verkaufte Software oder Dokumente. Sie können also dann auch Privatfirmen einschalten, die das unter Kontrolle halten. Jetzt muss ich leider ziemlich hart ins Urheberrecht selbst eingehen. Geschützt sind im Gesetz eigentümliche geistige Schöpfungen. Eigentümlich müssen sie sein. Also wenn Sie nur 5 Striche machen, das ist noch nicht sehr eigentümlich. Sie müssen individuell eigenartig sein. Geschützt ist aber nicht etwa irgendein körperlich präsentierter Gegenstand oder ein Objekt, oder, sondern geschützt ist die geistige Schöpfung. Das ist eine natürlich auch sehr interessante Formulierung. Wie darf man nun benutzen, und da sehen Sie, dann kommen wir bereits mitten in die haarige Angelegenheit hinein. Es gibt eine Benutzung und es gibt eine freie Bearbeitung. Die Benutzung besteht in folgenden: Übersetzungen und andere Bearbeitungen werden, soweit sie eine eigentümliche geistige Schöpfung des Bearbeiters sind, unbeschadet des am bearbeiteten Werk bestehenden Urheberrechts wie Originalwerke geschützt. Da jemand bearbeitet das Werk, das ist aber noch so stark abhängig vom ursprünglichen, dass man dieses neu bearbeitete Werk überhaupt nur verwenden darf mit Erlaubnis des Urhebers des Werkes 1. Die Benutzung eines, und das Zweite, und das ist das, worum eigentlich mein ganzer Vortrag im Wesentlichen geht, die Benutzung eines Werkes bei der Schaffung eines anderen macht dieses nicht zur Bearbeitung im Sinne 1, wenn es im Vergleich zum benutzten Werke ein selbstständiges, neues Werk darstellt. Und jetzt geht es also darum, wann ist Bearbeitung so weit gediehen, dass man sagen kann, es liegt ein neues Werk vor. Und hier sind also schon in der Regierungsvorlage zum Gesetz, das ja schon uralt ist in der Formulierung, als auch in der Judikatur wird immer wieder der Stehsatz verwendet: Die prägenden Merkmale des benutzten Werkes müssen durch die Eigenart des neuen Werkes verblassen, beziehungsweise vollständig in den Hintergrund treten, sozusagen es muss ein innerer Abstand bestehen. Und die Judikatur hat natürlich das immer sehr eng ausgenutzt. Hier sehen Sie also praktisch den Stammbaum aller Varianten, die es hier gibt. Die einfachste Benutzung, da liegt überhaupt keine, also hier im ersten Teil, da liegt überhaupt keine, eine ganz einfache Bearbeitung vor und es besteht kein Urheberrecht des Bearbeiters. In der Mitte bei 5.1 ist eine schöpferische Benutzung. Es ist eine schöpferische Bearbeitung und es besteht eben ein abhängiges Urheberrecht. Sie müssen die Erlaubnis einholen und die Bearbeitung wird aber als eigenes Werk dann auch anerkannt. Und die Freibenutzung, von der wir also am meisten hier reden werden, handelt es sich um ein eigenständiges Werk, das ein selbstständiges Urheberrecht hat, ohne dass man den ursprünglichen Eigentümer, Urheber befragen, also um Erlaubnis fragen muss. Nun sagen die Gerichte, diese Freiheit, die hier im 5.2 entsteht, die darf aber natürlich nicht wahnsinnig locker ausgelegt werden, sondern sie soll nur ausgelegt werden, soweit man die Freiheit des künstlerischen Schaffens nicht über die Gebühr einengen und damit ersticken will. Es gibt dann auch eine sehr komische Formulierung in den Judikaten. Maßgebend ist ein Vergleich der geistig-ästhetischen Wirkung beider Werke. Unterliegt doch nur der geistig-ästhetische Gehalt des Werkes mit seiner Eigenart im Schutzbereich. Jetzt gehen wir in die Praxis. Ich würde nur folgen, ein Glas Wasser vielleicht bitte. Das Entscheidende ist jetzt Folgendes. Sie kennen das alle. Es hat eine eigene Kunstgattung, die gibt es noch, die Appropriation Art. Und unabhängig davon gibt es in allen modernen Kunstrichtungen die Verwendung von Werken des Künstlers eins, wie im Rahmen von Montagen, Collagen, Sampling, Found Footage, Assemblage, Hybriden, Bricolage und Mashups und so weiter. Hier als erstes den extremsten Fall. Die Appropriation Artists in Amerika haben zum Beispiel der Maler Bitlow hat diese beiden Werke in Öl ausgestellt. Not Picasso, Seated Woman und Not Léger, 1986. Jetzt war natürlich die große Frage, was liegt da vor? In Amerika wurde von den Erben in beiden Fällen dazu verdonnert, dass er die Werke vom Markt zurückzieht. Es gibt aber auch eine brave Appropriation Artist, die Frau Elaine Sturtevant, die ist, hat auch in der Schirn in Frankfurt ausgestellt und die hat hier zum Beispiel das Werk Warhol Flowers. Die ist aber deshalb brav, weil die reproduziert in der Form verschiedenste Werke, verschiedenster Künstler, hat aber immer die Künstler um Erlaubnis gefragt. Und hier bei diesem Werk hat ja der Andy Warhol sogar noch die Siebe zur Verfügung gestellt für diese neue Schaffung dieses neuen Werkes. Und jetzt möchte ich Sie auf Folgendes aufmerksam machen. Nach unserer jetzigen Formulierung, die im Urheberrechtsgesetz drinnen steht, kann ein neues Werk überhaupt nur dann anerkannt werden als neu, wenn es sich vom Alten in der geschilderten Form unterscheidet, in seiner Eigenart, das alte Werk verblasst im Hintergrund, die Eigenart des Neuen ist höher. Jetzt habe ich hier zum Beispiel ein Bild aus einer Werbung von Louis Vuitton in der obersten Zeile. Und das ist hier von mir zum Beispiel digital verändert. Jetzt kann man fragen, ist die Veränderung schon so weit, dass es ein eigenständiges Werk ist oder nicht? Also ich würde eher der Meinung sein, jeder Richter würde sagen, na, mein Lieber, das geht aber nicht. Aber immerhin geht es hier darum, dass das neue Werk irgendwie anders ist. Bei der echten Appropriation Art geht es aber überhaupt nicht darum, dass das neue Werk anders sein soll, sondern das soll ja genau gleich sein. Denn hier wird er in einem reflexiven, konzeptuellen Kunstprojekt die Frage von Originalkopie und verschiedene andere mit dem Kunstmarkt verbundene Konnexe werden hier reflexiv behandelt. Also mit unserer jetzigen Formulierung des Paragraphen 5 Absatz 1 Urheberrechtsgesetz können wir unmittelbar nichts anfangen. Ich bin aber der Meinung, dass ich aus den übrigen Zusammenhängen, die ich vorhin schon angedeutet habe, sehr wohl die Möglichkeit ergibt, also auch solche Kunstrichtungen zu argumentieren und zuzulassen. Das Unterste ist nun eine andere Geschichte. Wenn Sie sozialkritisch, künstlerisch tätig sind und im Rahmen eines solchen sozialkritischen Kunstkonzeptes von Adbusters das eine Bild kopieren und leicht modifiziert in Ihrem sozialkritischen Konnex wiederum publizieren, dann werden Sie auch wieder ein Problem haben, weil dann könnte Adbuster sagen, naja, aber Ihr Konzept ist genau das gleiche wie meines, wir sind beide sozialkritisch tätig und das, was Sie da machen, ist eigentlich, das geht so wenig weit, dass man es als neues Werk anerkennen könnte. Die Appropriationisten haben nie die Absicht gehabt, einfach wie die berühmten Fälscher, die es ja reihenweise gibt, einfach die Werke dann als die Werke von Picasso zu verkaufen oder von Léger, sondern sie wollten ja immer irgendeinen Prozess auf dem Kunstmarkt, die Bewertung von Bildern im Kunstmarkt und andere Aspekte reflexiv behandeln. Das Urheberrecht des Künstlers 1 kollidiert natürlich mit dem des 2, aber jetzt muss man sich fragen, naja, aber kann man diese neue Kunst, das neue Kunstkonzept, muss man das jetzt verbieten? Darf man diese Freiheit der Kunst so weit einschränken, dass der das nicht machen darf? Und hier gibt es natürlich jetzt schon die verschiedensten Dinge, die hier eine Rolle spielen. Denn wie wir schon vorne erwähnt haben, auf der einen Seite steht das Recht des einen Künstlers und auf der anderen Seite steht da aber natürlich das Recht der Kunstfreiheit und der Kommunikationsfreiheit. Und für den Künstler 2. Für die Kunstrichtung der Appropriation Art passt, wie wir erwähnt haben, dieser Vergleich, ob das ein neues Werk ist, nicht. Das Hintergrundtreten des alten Werkes soll ja gerade nicht eintreten. Es ist aber, liegt aber auch keine wirtschaftliche wie künstlerische Ausbeutung des ursprünglichen Werkes vor. Und das Zitat erfolgte in kritischer Absicht. Ich zeige Ihnen hier noch einmal den Gesamtzusammenhang. Es gibt die Freiheit der Kunst, auch für den Künstler 2, die Meinungsfreiheit und den Eigentums- und Persönlichkeitsschutz. Es muss also zwischen diesen Bereichen, muss auf jeden Fall eine starke Interessenabwägung erfolgen. Die Auseinandersetzung muss zugelassen werden. Und es muss also, wie ich schon erwähnt habe, auf jeden Fall eine diffizile Abwägung erfolgen. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Erkenntnis des Bundesverfassungsgerichtes in Deutschland. Das Werk, da ist es darum gegangen, dass der Heiner Müller Teile von irgendeinem Werk von Bert Brecht irgendwie benutzt hat, eine größere Passage. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es gibt also, mit der Zeit löst sich das Werk aus der privatrechtlichen Verfügbarkeit und wird geistiges und kulturelles Allgemeingut. Das Werk kann umso stärker als Anknüpfungspunkt für eine künstlerische Auseinandersetzung dienen, je mehr es eine gewünschte gesellschaftliche Rolle erfüllt. Und diese gesellschaftliche Einbindung der Kunst ist damit gleichzeitig Wirkungsvoraussetzung für sie und Ursache dafür, dass die Künstler in gewissem Maße Eingriffe in ihre Urheberrechte durch andere Künstler als Teil der sich mit der Kunst, mit dem Kunstwerk auseinandersetzenden Gesellschaft hinzunehmen haben. Und das ist genau der Punkt. Und jetzt kommt es also auf die Frage bei der Abwägung um das, was hier rot markiert ist, steht ein geringfügiger Eingriff in die Urheberrechte ohne die Gefahr merklicher wirtschaftlicher Nachteile der künstlerischen Entfaltungsfreiheit gegenüber, so haben die Verwertungsinteressen der Urheberrechtsinhaber im Vergleich zu den Nutzungsinteressen für eine künstlerische Auseinandersetzung zurückzutreten. Abschließend, bitte? Ja, ich bin leider noch nicht fertig. Also das Entscheidende ist jetzt Folgendes. Es muss jemand, der die Werke anderer Künstler benutzt, muss meiner Meinung nach ein künstlerisches Konzept vorlegen, indem er irgendwie argumentiert, in welchem neuen konzeptuellen Zusammenhang er diese Werke benutzt. Wenn er das nicht macht, wird er wahrscheinlich große Schwierigkeiten bekommen aus den Gründen, die wir hier erwähnt haben. Ein Vorschlag ist auch der, dass man, weil ja das noch nicht ausjudiziert ist, in Paragraphen 5 eine Änderung, einen Zusatz macht, das Ganze würde dann heißen, die Benutzung eines Werkes bei der Schaffung eines anderen macht dieses nicht zur Bearbeitung, wenn es im Vergleich zu dem benutzten Werk entweder in geistig-ästhetischer Hinsicht oder infolge der Einbettung in das Konzept eines inhaltlich neuen Kunstrichtung ein selbstständiges neues Werk darstellt. Also mit dieser Veränderung des Paragraphen könnte man diese neuen Kunstrichtungen besser schützen. Hier muss auch beachtet werden, dass es nach den EU-Rechtsvorschriften einen 3-Stufen-Test geben muss, der also sagt, Erweiterungen der Urheberrechtseinschränkungen können in Sonderfällen erfolgen. Dabei darf die normale Verwertung des Werkes nicht beeinträchtigt werden und die berechtigten Interessen des Urhebers dürfen nicht unzumutbar verletzt werden. Das, wie gesagt, wird durch diese Formulierungen, die ich erwähnt habe, sicherlich auch gedeckt sein. Abschließend möchte ich also nur darauf hinweisen, dass die Gruppe OAOM, die ja eine Non-Profit-Organisation und eine virtuelle Gruppe ist, überhaupt kein bürgerliches Rechtssubjekt hat und auf jedes Copyright verzichtet. Ich kann leider aus Zeitgründen jetzt hier nicht mehr auf die näheren Dinge eingehen. Entscheidend ist aber jetzt, dass zum Beispiel die Gruppe, und da sind auch hier die Bilder, ein neues Kunstkonzept vorlegt, indem also alle bisherigen Kunstrichtungen universell integriert werden. Und jetzt verwendet natürlich die Gruppe bei ihrer Arbeit Werke aus der ganzen Kunstgeschichte. Also aus dem digitalisierbaren Material werden jetzt im Rahmen dieser neuen Theorie Elemente aus der gesamten Kunstgeschichte in neue integrative Zusammenhänge geführt. Sie sehen das an diesen Bildern. Hier ist zum Beispiel das Stuhlmotiv von Kossuth in Relation gebracht zu anderen Werken. Es gibt also, oder hier Baselitz mit abstrakter Kunst, oder hier Damien Hirst und Mondrian. Also Sie sehen, das muss aber möglich sein. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, dass Damien Hirst die Gruppe klagt wegen Urheberrechtsverletzung, weil das ja in einem neuen Konzept, in einem neuen Zusammenhang integriert ist. Ich muss also abschließend möchte ich nur noch sagen, Eine Weiterbildung der Kunst über bestimmte Niveaus hinaus macht die Benutzung des bisherigen Materials der Kunstgeschichte in der oben geschilderten Form der Integration in neue Strukturen unbedingt erforderlich. Danke. Haben Sie Fragen, bitte?
Dankeschön für den Vortrag. Ist diese neue Kunstrichtung dann erfolgreich, wenn die Gruppe OAOM verklagt wird oder wenn sie nicht verklagt wird?
Das Problem ist, die Kunstrichtung... Also die Kunstrichtung, ob die Kunstrichtung erfolgreich ist oder nicht, das ist eine Frage, die ich überhaupt in dem Zusammenhang nicht beantworten will, weil das ist jetzt ein Faktum, dass das möglich ist, dass das konzeptuell vorliegt und auf die Provokation einer Klage ist das überhaupt nicht, das ist nicht intendiert. Sonst Fragen?
Kommodifizierung fällt mir ein, weil wir das schon gehabt haben im ersten Zusammenhang. In dem Maße, in dem Kunst kommodifiziert wird, ergibt sich auch schärfer das Problem, das du angesprochen hast, dass man nämlich es mit einem eigentumsbewährten Begriff zu tun hat, wenn man damit etwas weitermacht. Ne?
Naja, das Problem des bürgerlichen Eigentumsbegriffs, das ist ja ganz klar, das ist ja nur durch die Kürze jetzt nicht möglich gewesen. Es ist ja ganz klar schon aus dem Schichtmodell und aus der sogenannten idealisierten Form einer Gesellschaft geht ja hervor, dass der bürgerliche Eigentumsbegriff in der radikalen Form, in der er ja auch im Urheberrecht vorhanden ist, auf jeden Fall im Sinne von neuen Perspektiven und Berücksichtigungen anderer Sozialzusammenhänge auf jeden Fall abgebaut werden muss. Ohne, dass aber natürlich individuelles Eigentum grundsätzlich in jeder Form eliminiert wird. Weil das wäre natürlich auch wieder ein evolutiver Rückschritt.
Ja, also es geht ja offensichtlich um geistiges Eigentum. Was mir auffällt, ist, dass die Grenze zwischen Kunst und Nichtkunst ein bisschen schwimmend ist. Das heißt, dass eigentlich jedes digitalisierte Objekt theoretisch als Kunstwerk betrachtet und in einen Kontext einer neuen Kunsttheorie der Kunstpraxis gebracht werden könnte. Dann aber ist gleichzeitig die Restriktion, der jede digitale Realisation eines neuen Kunstwerkes unterliegt, die absolute Enthaltung von Verwertung oder Benutzung. Und das erscheint mir problematisch, wie der Begriff der Kunst überhaupt.
Naja, was Kunst ist, das ist natürlich eine sehr schwierige Angelegenheit und da habe ich also das Vorbild aus Zeitgründen ja nicht darstellen können. Der Herr Minister Töchterle hat erklärt, früher war die Kunst und die Wissenschaft im alten Griechenland waren miteinander verbunden. Die Künstler haben auch das Handwerk gekannt. Das war dann auch noch in der Renaissance so. Und im 18. Jahrhundert hat es dann einen Geniebegriff gegeben. Und heute gibt es Künstler, die können nicht einmal ein Strichmännchen. Und das, die wahre Kunst wird sich schon durchsetzen. Und ansonsten das, was da heute läuft, ist keine Kunst. Natürlich ist es so, dass sie schon die ganze moderne Kunst Revue passieren lassen müssen, dass ja die Konzeptkunst überhaupt darin besteht, dass man sagt, eine Realisierung in der realen Welt ist gar nicht notwendig, das Konzept ist die Kunst. Und da gibt es zum Beispiel eine Zusammenfassung Kunst im Kopf, da sind eine Unmenge von solchen Dingen realisiert worden. Sie können natürlich jetzt sagen, na gut, das ist halt für mich nicht Kunst. Das ist dann so ähnlich, das ist ein sehr traditioneller Kunstbegriff, mit dem man aber im Rahmen der Modernisierung der Kunstentwicklungen verschiedenste Kunstrichtungen eliminieren und damit die Weiterentwicklung der bisherigen Kunsttraditionen hintansetzen müsste. Also sicher können Sie sagen, für Sie ist das nicht Kunst, das ist klar. Sondern?
Ich will noch hinweisen auf die Poster-Session, die wir hier haben, von der Gruppe Warum.
Ja, das sind also Beispiele, das wäre jetzt zum Beispiel die Rückkehr digitalisierter Werke in den Druck. Und natürlich könnten Sie jetzt einen Maler, der gut Ölbilder malt, finden, der Ihnen das dann auch in Öl malt. Alle diese Prozesse sind möglich, aber eines ist entscheidend. Die traditionellen Inhalte der Kunst müssen zugänglich werden für evolutive Weiterentwicklungen dieser Inhalte in neuen Zusammenhängen, formal und inhaltlich.
Also Zusammenfassung, Kunst ist auch ein Saatgut.
Eben, die Sache mit dem Saatgut ist sehr gut. Das Entscheidende ist aber, ich wollte mich da nicht länger noch einmischen, hier ist klar, was ist geschützt? Und beim Saatgut ist es auch klar, was eigentlich rechtlich geschützt ist. Und auch im Saatgut gibt es zweifelsohne die Möglichkeit, dass einer sagt, ich verzichte auf mein Copyright und ich gebe das komplett frei. Das wird man nie verbieten können. Und das Entscheidende ist aber, und das geht ja nur mit Sozialentwicklungen, dass die Menschen, die das machen, die müssen ja auch von etwas leben. Und das muss eben auch gelöst werden.
Wir lassen es mal dabei. Danke vielmals für Vortrag und Diskussion. Und jetzt.
Danke.